heute Abend für meine quasi Themenbereiche, jedenfalls wenigstens zum Eingang als Themenbereich für die Reflexion, die ich gerne euch anbieten möchte, habe ich mir ein Thema ausgesucht. Ich glaube, was für viele von euch bestimmt von Bewandtnis ist, gewesen ist, wahrscheinlich schon auch in eurer Dharma-Praxis. Und zwar ist das Thema des Anhaftens oder der Anhaftung. Wenn man sich ein bisschen länger mit dem Buddhismus beschäftigt hat, kommt man an diesem Wörtchen nicht dran vorbei. Und ich denke, zu Recht, denn es ist ein wichtiges Thema, denn Anhaften, wie wir ja dann gehört haben oder hören werden, führt uns in die Bredouille, ne? Führt uns in Schwierigkeiten. Es ist ein Mechanismus des menschlichen Geistes, der gefüttert wird und informiert wird von Begehren, von Verlangen. Wir haben ja zum Beispiel, wenn ihr euch vor Augen führt, ein Center, dieses Mittelstück in bedingten Entstehungszusammenhang, da haben wir auf der Basis eines Sinneskontakts entstehen Gefühle, eben angenehm und unangenehm, je nach Eindruck, wie er ausfällt. Auf der Basis der Gefühle entstehen verschiedene Formen des Verlangens, des Begehrens. Entweder man möchte eben, dass das begehrenswert ist und was man für angenehm hält und so weiter, länger haben, oder das, was man für unangenehm hält, das möchte man möglichst schnell loswerden. Und diese Form des Begehrens führt uns dann eben in das, was man als Anhaften beschreibt, also aus Gefühlen entstehen verschiedene Formen des Anhaftens. Und natürlich haben wir immer so klassische Aufführungen, was für Formen von Anhaften es gibt. Es gibt da verschiedene, die da aufgeführt werden. Das Offensichtlichste ist das Anhaften an Sinnlichkeit, an Eindrücken, das Ergreifen, sozusagen könnte man sogar sagen, der Sinneseindrücke, das Festhalten. Und wie gesagt, das geht in beide Richtungen. Die angenehmen Eindrücke, die hält man krampfhaft fest und möchte sie sich bewahren und verlängern und vielleicht auskosten, intensivieren und so weiter. Diese Strategien, die wir, glaube ich, alle kennen. Und das Unangenehme, das möchte man gar nicht erst zulassen. Man wehrt sich dagegen, man sträubt sich, man geht in Widerstandshaltung und so weiter. Und naja, das allein schon ist, ne, eine Form von Dukkha von beiden und nicht kein besonders angenehmer Geisteszustand. Und dann haben wir natürlich nicht nur den Bereich der Sinnlichkeit, dann gibt es auch den Bereich der Ansichten. Wir neigen alle dazu, an Ansichten, an Sichtweisen zu haften. Das ist gerade sehr prägnant und ausgeprägt in der gegenwärtigen historischen Epoche, in der wir uns befinden, ne, wo wir mit sehr viel konfrontiert werden. Wenn man sich mal in den Medien schlau macht mit allen möglichen Ansichten und Meinungen zu bestimmten Themen, die jetzt gerade uns bewegen, im Zusammenhang, konkreten Zusammenhang mit der Pandemiesituation, aber auch darüber hinaus, allgemeine politische Dinge und so weiter, das sind Lieblingsbereiche von vielen Menschen, wo man an seinen Ansichten, Auffassungen und so weiter haftet und festhält. Und man kann das dann natürlich herausfinden, wenn das passiert. Die meisten Menschen merken das nicht, dass sie also anhaften an ihren Ansichten, Meinungen und Vorstellungen und so weiter, sondern sie sind ja meistens völlig davon überzeugt, dass ihre Ansicht, ihre Meinung die rechte sei oder die richtige sei und so weiter. Und das manifestiert sich natürlich dann auch sehr massiv in der Art und Weise, wie diese Dinge dann vertreten werden nach außen hin, wie man sich mit anderen Menschen in Beziehung bringt, wie man sich sehr schnell vielleicht angegriffen fühlt. Wenn jemand eine andere Auffassung oder Meinung hat, dann geht man schnell in Verteidigungshaltung oder in Counterattacke und so weiter. Und für jemanden, der also ein gewisses Grad an Bewusstheit hat, wäre das ein Signal, halt mal, stopp mal. Jetzt merke ich also, das jetzt mir ganz schön zu. Ist das wirklich nur die andere Person, Ist die daran schuld, dass ich jetzt einen konkreten Leidensdruck erfahre? Oder liegt es nicht vielleicht an der Art und Weise, wie ich meine eigenen Meinungen und Ansichten halte, also halte in meinem Bewusstsein halte? Man kann sich ja nicht dazu zwingen oder dahin manipulieren, überhaupt keine Ansichten und Meinungen mehr zu haben. Ne? Das wäre irrig, das wäre unrealistisch und ist auch gar nicht gefordert von unserem Lehrer, vom Buddha selbst. Er hat sich nicht dagegen angesprochen, Meinungen und Ansichten zu haben. Er hat sich aber im Gegenteil dafür ausgesprochen, wenn wir schon solche Dinge haben, wenn wir Ansichten und Meinungen haben und vertreten, sich denen auch bewusst zu sein. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht bewusst sind und also sehr stark anhaften, dann ist das kontraproduktiv. Der Buddha ging sogar so weit zu sagen, wenn wir also sogar an der rechten Ansicht, also im Sinne des achtfachen Pfades, wenn wir daran anhaften, blind anhaften, dann ist das nicht korrekt. Selbst wenn wir die rechte Ansicht laut achtfachen Pfad vertreten, ist das keine korrekte Vorgehensweise. Und das kann man selbst überprüfen. Ne? Man kann es überprüfen vielleicht auch in den Debatten, die man führt im buddhistischen, im Dharma-Zusammenhang. Da kann es ja auch manchmal dazu kommen, dass Leute irgendwie mit den Hörnern aneinander geraten und unterschiedliche Auffassungen und Meinungen vertreten. Und deswegen also der Hinweis, sehr, sehr vorsichtig zu sein und in diesem Bereich des Anhaftens, also uns möglichst bewusst zu sein, wenn wir überhaupt eine Meinung oder Auffassung aufgreifen. Das tun wir ja, wir greifen sie regelrecht auf. Aber man muss sie nicht krampfhaft aufgreifen und sich verbeißen in seiner persönlichen Auffassung, Meinung von politischen Ereignissen, spirituellen Dingen, Dharma-Dingen und so weiter und so fort, sondern man kann sie bewusst halten. Okay, das ist eine Auffassung, die ich habe. Und ich weiß aus Erfahrung, ich habe im Laufe meines Lebens schon sehr viele verschiedene Auffassungen und Meinungen vertreten. Die haben sich verändert. Die sind nicht mein ganzes Leben lang gleich geblieben. Vor allen Dingen, wenn man so alt ist wie ich, ne, schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, dann blickt man auf eine ganze Reihe von verschiedenen Ansichten und Meinungen zurück, auf die man mal vertreten hat und durchaus vehement vertreten hat, bis dann irgendwann sich das aufgrund der Umstände, aufgrund von vielleicht geschickten Hinweisen von anderen oder einfach automatisch, es hat sich einfach erledigt, einfach weil man irgendwelche anderen Auffassungen und Meinungen aufgegriffen hat und die dann vertritt. Aber wenn wir uns nicht bewusst machen oder bewusst werden, wie wir diese Ansichten und Meinungen und so weiter, Spekulationen auch zum Beispiel, wie wir sie aufnehmen, worauf sie beruhen auch und klar machen, wie verlässlich die sind, dass die eigentlich nicht hundertprozentig verlässlich sind, wie oft haben wir schon unsere Ansichten und Meinungen auch sehr kurzfristig geändert. Ne? Auch wiederum gerade ein aktueller Bezug zum aktuellen Geschehnissen in unserer Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Pandemie und so weiter, sind diese Dinge durchaus ein sehr aktuelles Thema. Und dann haben wir noch einen anderen Bereich, der sich so damit beschäftigt. Das nennt sich Silabhata Padana. Also Silabhata Paramasa ist ja das Anhaften oder Hängen an, das wird immer so gemeinhin übersetzt an Riten und Ritualen, aber ich würde sagen, wenn da ein bisschen weitergehen, es ist auch ein Anhaften an Ethik als alleinselig machende Instanz sozusagen für unseren spirituellen Pfad. Wenn man diese Überzeugung hat, ne, Ethik allein, wenn ich alle Regeln schön brav einhalte und immer hundertprozentig, vielleicht sogar 150-prozentig mich an meinen Regeln halte, dann wird das mich zum Ziel führen. Und das wurde also ganz klar als etwas hingestellt, was eine anhaftende Haltung ist. Ne? Die ist nicht reflektiert, die ist nicht unbedingt von Weisheit geprägt, sondern vielleicht bestenfalls von Hoffnung auf, ne, wenn ich mehr und mehr diese Form der Reinheit auf der Basis der Ethik einhalte, dann führt mich das ans Ziel meiner Wünsche. Aber das natürlich ist jetzt keine kein Statement gegen überhaupt die Wertschätzung, die wir für Ethik haben. Aber auch da gilt, möglichst bewusst den ethischen Kontext, in dem wir uns befinden. Ne? Wir haben ja unterschiedlich, im Kloster gibt es eben die 227 Regeln der Mönche und der über 300 der Nonnen oder der Anagarikas mit ihren 8 Precepts oder der Samaneras mit ihren 10 und so weiter. Und ihr da draußen hoffentlich mit euren 5. Ne, und alle diese verschiedenen Rahmen, sozusagen ethischen Rahmenbedingungen, die wir uns setzen, sind ja auch dazu da, um uns um zu reflektieren, um unsere Klarheit zu gewinnen, um unsere Impulshaftigkeit. Ne? Die Ethik, und das ist das Schöne eigentlich, am Buddha damals immer gekoppelt, mit der Weisheit. Wir gehen mit der Weisheit einher, das kann gar nicht anders sein. Denn sonst führt es in dem dieses Silabhatupadana, in diese Anhaftung an eine vielleicht alleinselig machende Wirkung der Ethik. Aber wenn wir es auf reflektierende Art und Weise anwenden, also unsere, ja auch die 5 Precepts zum Beispiel, als durchaus auch als Reflexionsrahmen betrachten. Und das bedeutet nicht, dass wir die Ethik relativieren und sagen, na ja, wenn ich mich danach fühle oder so, wenn ich gut in Form bin oder jeden zweiten Sonntag oder so, dann bin ich mal besonders erpicht da drauf, sondern es ist schon auch durchaus engagiert, sich als sozusagen Rahmen zu setzen für sein Leben, nicht nur für das spirituelle Leben jetzt im engeren Sinne, sondern für sein Leben schlechthin, dann hat man eben wunderbare Hinweise, wenn also unsere Impulshaftigkeit uns dazu drängt, über die Stränge zu schlagen. Wenn wir also aggressive Impulse verspüren oder uns an Dingen vergreifen wollen, die uns nicht gehören, oder wenn wir im sexuellen Zusammenhang übergriffig sind und den jeweiligen Bekenntnissen, die wir Partnern und Partnerinnen gegenüber gemacht haben, nicht entsprechen und Untreue an den Tag legen, so weiter, dann sind das alles Strategien, die zu Leid führen. Und die wollen wir natürlich vermeiden. Das ist unser Grundanliegen. Nicht nur das Grundanliegen des Vermeidens von Dukkha, von Leid, sondern des Überwindens. Und wenn man dann also diese ethische Basis nicht besitzt, dann kann natürlich auch das Gebäude, was darauf errichtet wird, so würde ich mal sagen, nur auf sehr wackeligen Füßen stehen. Sprache ist ein anderes, ne, der Bereich der Sprache ist etwas, was uns immer wieder eigentlich Material für Reflexion gibt, oder? Ich glaube, viele von euch können das nachvollziehen, dass ich da sehr oft bestimmte Dinge in sprachlicher Form in unserer Kommunikation ausdrücken, die wir gerne vielleicht nicht getan hätten, die wir vielleicht später bereuen und so weiter. Aber das sind eben Hinweise, wenn wir so überhaupt dieses Reuegefühl haben und ein Bedauern haben, oh, das war nicht gut, da bin ich über die Stränge geschlagen, das war vielleicht ein bisschen barsch oder ein bisschen zu abrupt. Wir gehen ja durchaus in unsere Bewusstheit, dass dieses Weisheitselement der Bewusstheit stärker wird, dann werden wir auch uns der feineren Strukturen unseres sprachlichen Ausdrucks, unserer Kommunikation bewusster. Früher war es uns vielleicht nur bewusst, wenn wir eben anfingen zu schimpfen oder laut zu werden. Und jetzt kann es schon so sein, wenn man also da ein bisschen feiner gestimmt ist sozusagen, dass wir bemerken, nur wenn sich die Tonlage ändert in der Art und Weise, wie wir mit unseren Mitmenschen, vor allen Dingen den nahen Mitmenschen, sprechen, denn die sind natürlich besonders sensibel und sensitiv für das, was da entgegenkommt, dann können wir da bedacht und große Vorsicht an den Tag legen und ehe wir also barsch und unwirsch und rein auf Impuls agieren, uns da also ein bisschen korrigieren, dieses Verhalten also ändern. Das lässt sich ändern längerfristig. Das kann ich euch durchaus mit aller Zuversicht versichern. Das meine eigenen Erfahrung, also meine Kommunikationsweise vor Jahren noch eine ganz andere war, als sie jetzt ist. Natürlich hilft der ethische Rahmen dazu, das ins Blickfeld zu rücken und das auf dem Schirm zu haben, sozusagen, sodass also dieses Feintuning, wie sagt man auf Deutsch, dieses diese feinere Abstimmung, diese feinere Betrachtung der Impulse, die auch gerade sich über unser Kommunikationsverhalten ausdrücken, dass die von Bewusstheit informiert werden. Natürlich über den letzten Bereich in den fünf ethischen Grundsätzen ist müßig, sich darüber groß auszulassen, über sich in den Verlockungen zu widerstehen, also sein Bewusstsein mit Substanzen zu trüben, zu beeinflussen, zu manipulieren. Das sollte man als spirituell orientierter Mensch nicht tun, weil es hat längerfristig überhaupt keine guten Auswirkungen, sogar kurzfristig ist es nicht besonders gut, das zu tun. Und wenn das halt mal geschieht, und das haben mir schon sehr oft Menschen berichtet, dass das manchmal vor allen Dingen in bestimmten Formen des Gesellschaftslebens passieren kann, dann kann man sagen, okay, das war ein kleiner Ausrutscher, aber das soll auch dabei bleiben, das soll nicht meine Gewohnheit werden. Denn was zu Gewohnheiten wird in unserem Verhalten, die Prägungen, die zu unseren Gewohnheiten geworden sind, die haben wir ja bereits, ne, von früh an in uns gebildet. Und die sind nicht nur gut, da sind eben auch abträgliche, negative Gewohnheiten, die wir haben und die dann eben gerade auch sich in diesen Bereichen, die ich gerade genannt habe, durchaus ausdrücken können. Und durch unser Engagement, also im Buddha-Dhamma, in der buddhistischen Praxis, können wir uns da checken und dann also praktisch dem Sog der schlechten Gewohnheiten etwas entgegensetzen, sodass also neue Gewohnheiten entstehen, heilsame Gewohnheiten, sagen wir ja gemeinhin, entstehen, die uns also dahin führen, dass wir also ums Herz herum immer leichter werden und unbelasteter werden von eben vor allen Dingen den Konsequenzen von negativen Impulsen. Und das wäre doch wünschenswert. Das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen, ne? Wir wollen zunächst einmal ums Herz herum leichter werden und freudiger werden, mehr Raum haben für liebevolle Zuwendungen, Mitgefühl und so weiter, als dass sich das Herz aufgrund in der schlechten Gewohnheiten mehr und mehr verengt. Und dann haben wir noch ein anderes sehr wichtiges Thema im Bereich dieser Anhaftung. Das nennt sich Atta-Vadu-Padana. Das ist interessant, da ist das Wörtchen Atta drin, das wir bestimmt alle schon mal gehört haben. Und Atta ist in Bezug auf ein Ich, auf Selbst, Atta-Vadu-Padana, aber das ist eben die Anhaftung oder die falsche Auffassung von Persönlichkeit. Manchmal sagt man auch, man ist dem Ich-Glauben ausgeliefert, also dem Glauben, dass wir als Person eine eigenständige, autonome Entität seien, die nicht von Bedingungen und Bedingtheiten abhängig sind, sondern dass es da irgendetwas gibt in uns, um uns, was autonom und eigenständig ist. Und das ist normalerweise für den meisten Menschen einfach eine Mutmaßung, von der automatisch ausgegangen wird. Es wird normalerweise gar nicht in Frage gestellt. Man gibt sich vielleicht zufrieden mit irgendwelchen psychologischen Theorien und so weiter zum Thema Persönlichkeit, ne? Und natürlich die funktionale Persönlichkeit, die steht jetzt im Buddha-Dhamma überhaupt nicht in Frage. Der Buddha hat ja nicht die Absicht besessen, uns dahin zu führen, dass wir also praktisch diese Form der Persönlichkeit in Frage stellen. Das würde uns ja völlig durcheinander bringen. Vor allen Dingen, wenn wir dieser Auffassung Glauben schenken, vielleicht sogar aus dem gerechtfertigten Vertrauen an einen Erwachten. Aber eben der Erwachte, dieser Erwachte, zu dem wir schauen, der meinte das nicht in diesem Sinne, sondern er meinte das eben in dieser falschen Auffassung von Persönlichkeit. Und dann gibt es natürlich ziemlich viele Erläuterungen und aus diesem Thema wird sehr viel gemacht in den buddhistischen Schriften, aber auch in der buddhistischen Praxis. Und ich denke, das ist überhaupt die Zielrichtung der Dharma-Praxis, dass wir das so ein bisschen mehr untersuchen, uns damit ein bisschen mehr zu beschäftigen, inwieweit wir also so diesen Ich-Glauben aufgesessen sind und diesen irrigen Auffassung einer eigenständigen, autonomen Persönlichkeit. Ein sehr schönes, übersichtliches Arbeitsmaterial, was wir da haben, das sind die sogenannten fünf Gruppen. Die fünf Gruppen des Anhaftens, so werden sie ja genannt. Pancha Upadana Khanda, kommt auch dieses Wort Upadana eben anhaften vor. Diese fünf Gruppen. Standardthema im Buddha Dhamma, in buddhistischen Zirkeln. Diese fünf Gruppen ins Untersuchungsrepertoire, Reflexionsrepertoire mit aufzunehmen. Der Körper ist erste Gruppe. Die Gefühle, die zweite. Die Wahrnehmung und Erinnerung, dritte. Dann die mentalen Vorgänge, das mentale Fabrizieren und Gestalten. Und dann das Sinnesbewusstsein, eben die Bewusstseinseindrücke, die wir hereinholen durch unsere Sinnesaktivität. Und wie es also in den Belehrungen heißt, in diesen Bereichen, da gehen wir von der Auffassung aus, dass entweder wir diese fünf Kanda, also diese fünf Gruppen sind, oder die fünf Gruppen sind wir, oder wir sind in einem dieser fünf Gruppen enthalten als ich, oder eine dieser fünf Gruppen ist in uns enthalten und so weiter. Und also die meisten Menschen sprechen das ja nicht so aus, wie ich das jetzt mache. Ich mache das bewusst, um einfach auch gewissermaßen so die Absurdität zu zeigen, die daran besteht, da irgendetwas Eigenständiges, Autonomes zu vermuten. Wir stellen uns also die Frage, was anstatt jetzt vielleicht in die Gegenrichtung zu gehen und zu sagen, ja, okay, das stimmt, ich bin überzeugt, ich habe diese Lehrrede gelesen oder gehört, es gibt kein eigenständiges, autonomes Selbst. Ich glaube dem Buddha aufgrund meines Vertrauens, den ich in den Buddha habe, in den Lehrer habe oder in einen anderen Lehrer, der mir diese Lehre zum ersten Mal nahegebracht hat. Also bin ich der Auffassung, es gibt keine Persönlichkeit. Und wenn das also wenn diese Aussage also von einem doch noch relativ unerwachten Geist gemacht wird, dann ist das eigentlich genau die entgegengesetzte Richtung, wo also wir eine Auffassung vertreten, die ebenfalls nicht nachprüfbar ist, ne, lässt sich nicht nachweisen. Wir müssen also versuchen nachzuweisen, was es also mit diesem Thema auf sich hat. Und vielleicht kennt ihr diese schöne Geschichte aus der Zeit des Buddha, wo ein Asket zu ihm kam, der bekannte und sehr oft auftauchende Asket Vajragotha, der den Buddha auf den Leib rückte und den wirklich mal testen wollte, was der Buddha von diesem Thema hielt, von Ich und Nicht-Ich und so weiter, von Selbst und Nicht-Selbst, und ging also eines Tages zum Buddha und stellte ihm also die Frage, ich habe also gehört, Erhabener, du lehrst, dass es kein Ich gäbe, kein Selbst gäbe. Stimmt das? Und der Buddha hat diese Frage nicht beantwortet, ist einfach still geblieben. Dieses Recht nehmen sich Buddhas raus, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt. Die sagen auch manchmal nichts auf konkrete Fragen. Und dann stellte Vajragotha also die Frage andersherum. Also wenn du scheinbar dazu nichts zu sagen hast, vielleicht lehrst du, dass es ein Ich gibt oder ein Selbst gibt. Ist das der Fall? Ist das, was du vertrittst? Und der Buddha sagt wieder nichts. Sitzt also einfach schweigend da und antwortet nicht auf diese beiden Fragen. Und das hat den Vajragotha ziemlich durcheinander gebracht. Der hat dann einfach nur seinen Kopf geschüttelt und ist von dannen gegangen. Und das wäre jetzt eine etwas mysteriöse Begebenheit vielleicht, obwohl man natürlich immer davon ausgehen muss, dass ein Buddha durchaus intuitive Kanäle benutzt, wo er einschätzen kann, wo diese Person herkommt, was diese Person durch diese Fragestellung bezweckt, ob sie vielleicht ein bisschen provokativ sein möchte oder ob sie wirklich ein Interesse haben möchte, dieses Thema zu ergründen und zu erforschen, also auf kontemplative Art und Weise, würde ich jetzt mal sagen. Aber eben, in dieser Situation wurde nichts gesagt, aber zu unserem Glück saß der ehrwürdige Ananda hinter ihm. Wahrscheinlich hat er ihm so ein bisschen zugefächelt und ihm ein bisschen zu kühlen, nicht nur in der Hitze dieses kurzen Gesprächs oder Gespräch kann man eigentlich nicht sagen, dieses kurzen Austauschs. Und auch die Erbe, die Ananda, war so ein bisschen perplex und hat dann die Mutter gefragt, Erhabener, ich habe also diese Fragen gehört von Vajragupta, er hat dich gefragt, gibt es ein Ich? Und es hat dich auch gefragt, gibt es kein Ich? Und wie ist das zu verstehen, dass du auf beide Fragen keine Antwort gegeben hast? Und dann hat der Buddha gesagt, wenn ich also dem Vajragupta bestätigt hätte, dass es ein Ich gebe oder ein Selbst gebe, dann hätte ich all diese Lehrer und Asketen und so weiter, die damals unterwegs waren, bestätigt in ihrer Auffassung eines Seelenglaubens oder eines eigenständigen, autonomen Selbst, könnte man sagen. Andersherum, wenn ich dem Vajragupta bestätigt gebe, dass es kein Selbst gebe oder kein Ich, dann hätte ich all diejenigen Lehrer und Asketen und so weiter bestätigt, die praktisch so eine nihilistische Auffassung vertreten und alles ablehnen, alles negieren. Und davon aus, es gibt nichts, es da ist nichts, es ist alles Humbug sozusagen. Und wie wäre es denn gewesen, so ging der Buddha dann weiter vor, wenn also jetzt Vajrabhata gekommen wäre und hätte die Frage gestellt, es gibt also ein Ich, wie hätte der gute Mann denn verstehen können, dass alle Dinge, alle bedingten Dinge nicht Ich sind, also Anatta, sind nicht einem eigenständigen Selbst oder Ich zuzuordnen. Und dann auf der anderen Seite aber, wenn ich dem Mann ins Gesicht gesagt habe, es gibt kein Selbst, es gibt kein Ich, wäre der arme Kerl nicht völlig konfus geworden, er wäre hier hingekommen in der völligen Überzeugung eines Ichs und ich stelle das in Frage, wäre der arme Kerl nicht völlig verwirrt gewesen am Ende und hätte ihn wahrscheinlich total durcheinander gebracht. Also auf diese Art und Weise hat der Buddha also dann quasi in dieser Situation sein Schweigen erklärt. Und damit endet also diese Begebenheit. Und für mich ist also diese Begebenheit ein Hinweis darauf, dass man also kategorische Antworten natürlich auf diese Frage Ich oder Nicht-Ich nicht geben sollte. Besser nicht. Denn was es verhindert oder woran es uns hindert, ist das Ergründen, das Erforschen dieses Eindrucks. Denn wir können ja allesamt, wie wir hier sind, nicht leugnen, dass wir diesen Eindruck eines Ichs oder eine Ich-Vorstellung haben. Ne? Oder gibt es eben jemanden da draußen in Berlin oder sonst wo, der ernsthafte Zweifel hätte daran? Also, da würde ich dann ein bisschen vorsichtig sein. Stattdessen könnte man sich ja die Frage stellen, worauf bedingt eigentlich die Ich-Vorstellung? Was ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich diese Vorstellung habe oder diese Überzeugung habe? Welche Bedingungen, Bedingtheiten, welche Prozesse, welches Prozessgeschehen ist eigentlich dafür verantwortlich? Und das ist eigentlich ein sehr guter Hinweis, denn anstatt etwas Autonomes, Eigenständiges oder ein Kern zu sein, irgendein Wesenskern, ein autonomer Wesenskern zu sein, den wir besitzen, ist bei genauem Hinschauen, genauem Hinblicken eigentlich nur sichtbar, dass wir es mit einem Prozessgeschehen zu tun haben. Und aufgrund unserer Bestätigungen und so weiter von bestimmten Dingen, immer wieder neue Bestätigungen und natürlich auch Abwehren von anderen Dingen, entsteht eben der Eindruck einer ganz bestimmten Person, Persönlichkeit, ne, für die wir uns halten. Und natürlich im bestimmten Stadium unserer Entwicklung ist das gar nicht so festgefügt. Manche Menschen, ne, die vor allen Dingen so im Teenageralter, ne, sind mächtige Prozesse im Gange, wo sich dann aus der Kindheit heraus dann eine neue Form von Persönlichkeit oder Persönlichkeitsauffassung herausbilden muss. Und die jungen Menschen sind sehr oft höchst verunsichert, ne, weil sie noch nicht so richtig wissen, wie sie sich vielleicht präsentieren sollen. Sie hängen irgendwie so zwischen den Stühlen, ne? Die Kindheit hinter sich gelassen, aber noch nicht vollkommen herangereift, noch nicht vollkommen erwachsen. Ich würde sogar behaupten, dass für die meisten Menschen dieses Heranreifen, dieses Erwachsenenwerden, diese Maturität sozusagen nicht abgeschlossen ist. Oder wenn wir es jetzt in unseren Rahmen übertragen würden, in den Dharma-Rahmen, würden wir sagen, Solange wir also nicht vollständig erwacht sind, sind wir immer noch nicht ganz gereift. Wir sind noch nicht zu unserem vollständigen Potenzial herangereift. Man könnte also das Erwachen auch so bezeichnen, der reife Mensch, der wirklich sein menschliches Potenzial zutiefst oder zu höchst ausschöpft, wie man will, dieser Mensch ist einer, der von Vyas, Aversion und Verblendung befreit ist. Und das ist also unsere Orientierung, die Ausrichtung dahin. Und was wir dann tun, eben ist, diese Prozesse zu untersuchen in unserer Meditation, Kontemplation. Ich würde dann auch sehr gerne, benutze dann auch sehr gerne diesen Begriff Kontemplation, weil wir uns dann Fragen stellen, zum Beispiel eben die Fragen, wodurch bedingt ist eigentlich diese Vorstellung? Oder wie manifestiert sich dieses Ich-Machen und Mein-Machen? Dafür gibt es Pali-Ausdrücke. Das ist wirklich so schon in den Schriften dargelegt, dieses Mir-Machen und Mein-Machen, wo der Buddha eben darauf hindeutet, dass wir uns in einem Prozess befinden, ständig veränderlich. Ständig formt sich diese Vorstellung, dieser Eindruck, den wir für uns haben, neu. Natürlich, mit zunehmendem Alter sind wir sehr daran interessiert und haben sehr viel emotionale und auch kognitive Energie investiert, dass es möglichst beständig bleibt. Wenn es sehr wackelig ist, unbeständig ist oder höchst unbeständig ist, dann haben wir natürlich, jetzt sagen wir mal, auf der herkömmlichen Ebene große Probleme. Aber ich gehe davon aus, dass also die Menschen, die sich längerfristig mit einer spirituellen, tiefgründigen spirituellen Praxis wie dem Buddha-Dhamma beschäftigen, dass da also eine gewisse Bodenhaftung und Beständigkeit bereits vorhanden ist, dass wir uns durchaus auch diese Fragen stellen können, dass diese Fragen uns nicht unbedingt völlig ins Schleudern bringen und wir dann am Ende nicht mehr wissen, wo wir stehen oder wer wir sind und so weiter. Aber dass wir die falsche Vorstellung, den falschen Glauben einer eigenständigen, autonomen Ichheit, dass wir der so ein bisschen auf die Spur kommen, das wäre sehr, sehr lohnenswert und würde uns in unserem Prozess des graduellen Erwachens, des graduellen Befreiens von den Eindrücken, die uns bedrücken, die uns Schmerzen machen, würde uns beträchtlich zunächst einmal unser Leben erleichtern und dann vielleicht, wenn wir diesen Weg dann konsequent zu Ende gehen, unser Herz befreien. Das ist also die Vision, die Aussage, die wir haben. Und ich denke, es ist eine wunderbare Vision. Und all die Praktiken, die wir heutzutage zur Verfügung haben, die Achtsamkeits- und Gewahrseinspraktiken, die Impulse, die wir setzen, um unser Gemüt zu beeinflussen und zu transformieren, so weiter, bis zu den ganz rudimentären Dingen, wo wir anfangen, uns über unsere körperliche Beschaffenheit Gedanken zu machen, woraus wir eigentlich zusammengesetzt sind auf der Ebene. Und dass es müßig ist, wenn wir die längerfristige Perspektive haben, auch eben uns damit zu identifizieren, weil wir am Ende sowieso all diese Dinge loslassen müssen. Denn am Ende wartet das Ende dieses Körpergeists, dieser Körpergeist-Zusammenhang, in dem wir uns jetzt befinden. Der Körper geht zurück zu den vier Elementen, aus denen er geformt ist. Und auch die geistigen, der Geist oder kognitive Geist ist am Ende absolut nicht mehr verlässlich. Auch das verschwindet, geht zu Ende. Und das, was wir dann an positiver Stoßkraft sozusagen gewirkt haben, die Impulse, die wir gesetzt haben, das, was wir verwirklicht haben und realisiert haben, erkannt haben, das ist das Saatgut, was uns dann in der Zukunft, wo immer wir dann auch landen, weiterhelfen wird, diesen Weg konsequent zu Ende zu gehen, sollten wir das eben in diesem Leben, sollte das in diesem Leben noch nicht für uns Realität geworden sein. Also so kann man jetzt vielleicht mal in dieser zugegeben etwas kompakten Form dieses Thema Anhaften angehen und da lässt sich noch eine ganze Menge mehr drüber sagen, aber ich denke, jetzt möchte ich auch noch ein bisschen Raum geben für Austausch, dass wir also ein bisschen ins Gespräch kommen. Vorausgesetzt, ihr habt das Bedürfnis dazu, von daher also möchte ich meinen Vortrag jetzt erstmal hiermit beschließen. Ich danke mich für eure Aufmerksamkeit.